Es ist Dwitzwoch. 14 verletzte Polizisten, 20.000 Euro Sachschaden, 10.000 Euro Bargelddiebstahl, ein zerschossenes Scheißhaus sowie verwüstete Bratwurstbuden und Personenbeförderungsmittel. Oder wie man in Dresden sagt, Auswärtsspiel. Etwas weniger glimpflich ist das Auswärtsspiel von Persebaya am Wochenende in Milang beim FC Arema in Indonesien geendet. Trotz eines Gästefanverbots hat die örtliche Polizei aus Sicherheitsgründen 125 Zuschauer umgebracht. Beziehungsweise nur 125, wie Polizeichef Prabowo im Nachhinein mitteilte. Beim ersten Auszählen der Leichen war man noch auf 174 gekommen. Ja, auch das ist leider eins der Themen, die uns in dieser Woche beschäftigt hat. Da muss man in Deutschland schon fast zu schätzen wissen, dass sich der Verband um seine Stadionbesucher dermaßen viele Sorgen macht, dass nun sogar ein Stadion Baujahr 2020 an den Zweitliga-Auflagen für die neue Saison scheitern könnte. Weil ein Teilbereich kein Dach hat. Ihr merkt schon, so ein richtig roter Faden ist da heute noch nicht zu sehen und auch das große Thema Plasmaspenden wird den Faden hier maximal etwas rötlicher, aber sicher nicht stringenter machen. Ich hole mir daher nun etwas Hilfe heran, um etwas Ordnung in den Themencocktail zu bekommen und begrüße meinen Gesprächspartner. Guten Abend, Schlü.
Tim, ich begrüße dich. Kurze Anmerkung, bevor ich es direkt vergesse. Die Information, dass der Polizeichef Prabowo heißt, ist völlig irrelevant.
Und damit
damit ein herzliches Willkommen zur 55. Folge Dwitzwoch mit Tim und DJ Prabowo. Aber wir können die Leute ja sofort abholen. Hier ist schon wieder die Hölle los, ne? Es ist schon hier wieder ist echt die Hölle los. In also, der Dwitz-Redaktion, wir stecken hier schon seit 5 Stunden die Köpfe zusammen. Es ist die Hölle los, wirklich.
Also hier geht's drunter und drüber wie in der Provinz Ostjava.
Ja, und definitiv. Oh Gott, oh Gott. Nach 2 Minuten direkt, ey.
Nach 2 Minuten schon wieder die Grenzen des guten Geschmacks komplett auf Vollspannung gebracht hier.
Ja, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen zur Folge 055. Es ist eine Schnapszahl und wir sind trotzdem recht nüchtern, aber hatten mit einigen Problemen hier heute zu kämpfen. Wir sind seit 5 Stunden, nee, gar nicht.
Wir kommen schon nah an diese 5 Stunden dran. Erstmal, es ist heute Montag, es ist unser Aufnahmetag.
Unser Oldschool-Aufnahmetag ist das, muss man sagen. Wir sind ja in der Neuzeit fast schon beim Sonntag als Aufnahmetag gelandet.
Ja, genau, wir kehren wieder zurück. Back to the roots, Tim. Es ist Feiertag. Nicht nur Spieltag ist Feiertag, sondern auch hier Tag der Deutschen Einheit. Glückwunsch nochmal. Und heute war es so ein bisschen so, wir sagen ja immer, ja, es ist Arbeit, was wir machen, aber es macht meistens Spaß. Dementsprechend sieht man das jetzt nicht so als Arbeit an. Heute war es bei mir so ein bisschen so, dass ich schon so gedacht habe, ja, muss ja doch dann irgendwie gemacht werden. Ich weiß nicht, wie du heute zur Folge stehst, Tim.
Ach, eigentlich war ich frohen Mutes. Aber klar, nach 5 Stunden Vorbereitung, ist man dann doch ein bisschen, irgendwann ist man so ein bisschen, ja komm, jetzt müssen wir es mal langsam hinkriegen. Also ich habe ja fast schon meine heutigen Tagespläne über Bord geworfen, damit man hier abends aufnehmen konnte. Also hätte ich gewusst, dass wir hier erst um 23:30 anfangen aufzunehmen, da hätte ich heute noch, hätte ich heute in Österreich was gucken können, da wäre ich rechtzeitig zu Hause gewesen, ey.
Dann haben wir zusammen heute mal die Folge gestaltet, die Folge zusammen vorbereitet und uns zusammen in die Themen eingelesen. Das war mal ganz nett, lieber Tim, aber dann fing so ein bisschen das Debakel an und zwar hat dann die Technik versagt und es gab erst keine Lösung, ein AirPod ist scheinbar kaputt oder... Es ist schwierig.
Ein AirPod ist nicht genug, ey.
Ein AirPod ist nicht genug. Es ist schwierig zu erklären. Es hat auf jeden Fall nicht geklappt. Und irgendwann waren wir so weit, haben wir gesagt, okay, dann nehme ich halt nur noch mit einem Kopfhörer im Ohr auf. Es ist für mich nichts Neues, Tim nur auf einem Ohr zuzuhören. Aber wenn man das dann doch hier in der Sendung macht, dann ist das natürlich schwierig, ne?
Das Problem ist ja auch, wenn du dann mit dem anderen Ohr eigentlich zuhören willst und aber nur ein Ohr da hast, was eh schon zu wenig ist. Ich habe aber auch das Gefühl, Technikprobleme sind irgendwie Dinge, die hier recht... Also ich glaube, wir haben öfter Technikprobleme, als wir Geschichten aus Kiew erzählen, oder?
Na, aber ich glaube so gerade bei so Podcasts haben immer mal Technikprobleme, oder? Und das nehmen auch einem die Leute nicht krumm, wenn man irgendwie so eine Probleme hat. Zum Beispiel, wenn du jetzt zum Edeka gehst oder so und dann geht die Kasse nicht oder der Computer nicht, dann wird der Computer im ersten Schritt immer personifiziert, dann ist es immer ein Er und dann sagt dann, er will heute wieder nicht, weißt du?
Und dann wird auch immer der gleiche Witz gemacht, na dann ist umsonst.
Ja und es ist immer wichtig, irgendwie die Tageszeit zu nennen oder den Tag, ja es ist auch Montag.
Wobei das klappt aber auch nur montags, ne?
Ja, nur montags, wenn der Mittwoch nicht läuft. Dann schmeiß ich mal einen Brandsatz da rein. Apropos Brandsatz, Tim. Wir hatten jetzt ja so ein bisschen Leerlauf, um die Leute mal noch ein bisschen abzuholen hinter die Kulissen. Ich habe noch ein Ersatzkopfhörerpaar, das war aber nicht aufgeladen. Dementsprechend muss das jetzt aufgeladen werden. Wir mussten jetzt 40 Minuten Pause machen. Und diese Pause ist natürlich absolut scheiße, wenn man schon in der Thematik steckt und dann irgendwie was machen muss. Und ich bin rausgegangen und es roch einfach komplett nach Feuer, wie wenn man irgendwie durch Bosnien fährt oder so, weißt du? Es ist, ist oft so auf dem Balkan, es riecht immer nach Feuer, ne?
Ey, ich weiß auch gar nicht, an welchem Wochentag das ist. Ist das irgendein Wochentag? Ist das sonntags? Wo die alle ihren Müll oder sonst was anzünden, wo es überall am Qualm ist. Das ist doch auch an bestimmten Wochentagen. Oder das sind einfach nur bestimmte Uhrzeiten, dass ich jeden Tag machen.
Ich hab keine Ahnung, was auch immer
auf... Nicht ganz Balkanfest gerade, aber...
Ey, was auf dem Balkan, wo du gerade vom Balkanfest sprichst, Tim, was auf dem Balkan auch immer ganz, ganz kritisch ist, ich glaube, jetzt am Wochenende wollte ein Kumpel nach Bulgarien, da waren aber plötzlich so irgendwelche Parlamentswahlen oder irgendwelche Präsidentenwahlen oder wie auch immer, dann wurde der Spieltag da abgesagt, das muss man ja als Hopper immer so ein bisschen auf dem Schirm haben, aber ich bin mal nach Bosnien geflogen und ich habe natürlich nicht die muslimischen Feiertage alle auf dem Schirm. Hab mich schon gewundert, okay, ich fliege samstags hin. Der Spieltag ist komplett auf Sonntag und Montag terminiert. Hab mir natürlich nichts dabei gedacht, sondern ja, ist halt Bosnien, dann spielen die da halt nicht am Samstag. Und dann bin ich da gelandet und dann fährst du irgendwie von Tuzla nach Sarajevo oder so. Und es war irgendein Fest, ein muslimischer Festtag, Opferfest, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war in jedem Vorgarten so eine riesige Plane ausgelegt und in jedem Vorgarten wurden so Ziegen oder Schafe zerlegt, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall ein riesiges Blutbad in jedem Garten. Alle standen zusammen, hatten Spaß, dass sie da gemeinsam ihre Ziegen schlachten. Und dementsprechend konnte auch gar kein Fußball stattfinden, weil jeder Ziegen schlachten musste. Das war wild. Das war wild.
Ja, das ist wirklich ein Hopper-Hack, den man auf dem Schirm haben sollte. Feiertage checken. Also ich hatte es jetzt im Sommer auch in Montenegro so, es war jetzt nicht dramatisch, weil da jetzt kein Fußball untergelitten hat, aber da war irgendwie so ein doppelter Nationalfeiertag, also da war unter der Woche auf einmal zwei Tage in Folge Feiertag und da wir quasi als Selbstversorger in einem Apartment waren, da hatte kein Supermarkt und nichts offen und das dann zwei Tage am Stück, ohne dass du da darauf vorbereitet bist, das wird schon mal ein bisschen unangenehm. Also
das muss man wirklich auf dem Schirm, gerade in so ja, in so Gerümpelländern, wo die das auch mit den Spieltagen nicht so richtig, auch mit Spielterminierung nicht richtig auf dem Schirm haben. Also wenn da irgendwo ein Staatsoberhaupt oder Staatsoberhäuptin gewählt wird, gerade so Marokko und so, schwierig, ne? Schwierig.
Ja, also ja. In Gerümpelländern immer Wahlen und Feiertage auf dem Schirm haben.
Ja, ja, das ist der Hack der ersten 10 Minuten hier, ne?
Sonst gibt's das Ziegenblutbad.
Oh, Tim, ich bin richtig froh, ich merke, dass wir so ein bisschen drin sind.
Ich habe mich gerade schon gewundert, wo du irgendwie sagtest, mit Brandsatz wolltest du jetzt eine Überleitung bekommen. Ich so, was erzählt er denn jetzt für eine Geschichte? Aber die kannte ich ja noch nicht.
Das war so spontan, weil diese
Auszeit, ja, ich dachte, du willst jetzt von Brandsatz irgendwie zu unseren Blutplasma-Rückmeldungs bekommen. Ich so, wie kriegt er die Kurve denn jetzt? Und dann zuckerst du eben noch eine Geschichte raus, die du jetzt in der letzten halben Stunde während unserer Aufnahmepause hier
erlebt hast. Es ist mir einfach passiert. Ich bin einfach rausgegangen, wollte irgendwie frische Luft schnappen. Es roch einfach nach Feuer und wenn du so einen Feuergeruch in der Nase hast, denkst du sofort an Bosnien, Serbien oder Rumänien, wo einfach Feuer im Haus gemacht wird. Ich meine, wir lachen gerade über die Armut der Menschen, aber es ist so surreal. Du fährst einfach durch ein Dorf und da wird Feuer im Haus gemacht.
Ja, also Wahnsinn, oder? Ganz ehrlich, ich prognostiziere, in diesem Winter wird es in Deutschland Tote geben, weil die Leute zu Hause mit Feuer heizen.
Ey, es gab doch schon Schwerverletzte, weil jemand zu Hause seinen Holzkohlegrill aufgestellt hat im Wohnzimmer.
Und ich garantiere dir, es wird maximal noch 2-3 Monate dauern. Da hast du die Bildzeitung voll damit, dass sich Leute entweder wegen so einer, wie heißt das, Kohlendioxid
vergiften. Ja, Kohlenmonoxid. Was ist Monoxid? Der Unterschied zwischen Dioxid und Monoxid?
Weiß ich doch nicht.
Nein, das wissen wir absolut nicht. Bitte ganz viele Rückmeldungen dazu, das interessiert uns
mega. Die werden uns das alle hier reinschicken. Bitte bestenfalls nicht von der Bildzeitung, sondern irgendwelche seriösen Quellen, aber...
Express, bitte.
Ja, bitte nur Express. Also hundertprozentig. Es wird Tote geben,
ist auch ein schöner Folgentitel. Oh. Ey, unser Postfach ist explodiert. Was hast du wieder veranstaltet, ey?
War ein Bloody Sunday letzte Woche.
Ey, es war wirklich Bloody Sunday. Jeder spendet hier Blutplasma. Unsere komplette Hörerschaft spendet 80 Liter Blutplasma am Tag. Alle haben uns geschrieben, wie viel Geld man damit verdient. Ich glaube, das sind Neureiche, oder?
Ich muss mich da ja scheinbar völlig vertan haben, was diese Einschätzung angeht. Ich meine, ich habe ja nur mal einmal so ein bisschen daher geflaxt, dass ich der Meinung war oder angenommen habe, dass man damit nicht übertrieben reich wird, weil ich gedacht habe, man kann es nicht immer, also nicht regelmäßig machen, beziehungsweise man muss immer Pausen einhalten, damit man sich nicht komplett Blut leer zapft. Also irgendwie, ich habe immer gedacht, man muss da 1-2 Wochen Pause machen. Und ich war der Meinung, es gibt jetzt nicht so mega viel Geld, irgendwie so 10-20 Euro, aber es gibt ja alles mögliche, also es scheint deutlich mehr zu geben, dann gibt es noch irgendwelche Sammelkarten, bei jedem 10. Mal kriegst du noch irgendwie, weiß ich nicht, einen Dönergutschein oder irgendwie sowas, habe ich noch. Das ist ja fantastisch, ey.
Du kriegst ja so ein Kundenbindungsprogramm, ne? So Bonuskarten, ja, und so. Wie wenn du beim Bäcker irgendwie, wenn du 10 Kreuze hast auf dem Brot, dann kriegst du ein halbes Doppelback oder so, ne? Das ist bei den Blutgeschichten auch so.
Also, dass das so eine Industrie, muss man ja schon fast sagen, dahinter steckt, das habe ich nicht angenommen. Also, das ist mir neu gewesen. Und ich habe auch gelernt, dass es Vollblut gibt. Also, das Blut scheint noch zu klassifiziert zu werden, wobei ich dann nicht ganz verstanden habe, was es damit auf sich hat.
Vollblut ist richtiges Blut, wenn richtig viel Blut weggenommen wird. Das ist, glaube ich, Vollblut dann, oder?
Ich war immer der Meinung, dass Vollblut, das ist nur so ein Reporter-Sprech. Es gibt so Vollblutstürmer.
Der Vollblutsportler, ne? Der Vollblutsportler. Ja, sowas. Der ist richtig gut.
Also auch so Herzblut und sowas. Ich dachte immer, das sind so einfach konzipierte Begriffe, die so ein bisschen so Leidenschaft und so einen Quatsch ausdrücken sollen.
Aber nein, das ist alles Vollblut.
Das gibt's wirklich,
das steckt tief im Körper. Ja, das war es soweit zu den Rückmeldungen. Ich habe mich auch gewundert, wie viele Leute uns dann tatsächlich doch aus Kassel hören. Wir hatten ja letzte Woche einen kleinen Erlebnisbericht zum Kassel gegen Offenbach-Spiel. Und ich dachte mir so, gut, wenn du über Hessen-Kassel sprichst, dann kannst du im Prinzip jeden Scheiß erzählen. In Kassel hört uns eh keiner. ich hätte jeden Scheiß erzählen können, Tim. Aber es gibt da
scheinbar... Offenbach ja eben nicht.
Ja, Offenbach ja eben nicht. Es gibt da scheinbar... es gibt da scheinbar eine kleine Hörerschaft in Kassel, die ich auch an dieser Stelle herzlich grüßen möchte. Und die hat mich... Ja, wenn ich jetzt sagen würde, gerügt, dann wäre das nicht richtig, weil... Die Leute haben unabhängig voneinander mega respektvoll so geschrieben. Ich habe ja davon erzählt, dass ich irgendwelche Nazi-Berichte da gefunden habe, habe aber auch gleichzeitig gesagt, dass ich darüber nicht urteilen kann und gar nicht urteilen will. Und ist doch immer schwierig dann für jemanden, der das Format komplett neu hört, zu verstehen, dass ich jetzt nicht sage, die und die Szene ist so, die und die Szene ist so, weil das steht mir einfach gar nicht zu. Aber wenn die Leute das nicht kennen, dann liegt der Verdacht ja auch schnell nahe, dass man da sich so geben will. Aber die haben halt auch ganz klar geschrieben, dieser Block 30, der hat so einen ganz klaren antirassistischen Konsens, nur das sieht man halt offensichtlich als Außenstehender dann nicht direkt, wie eben in meinen Beobachtungen geschildert. Aber ich, wie gesagt, ich wollte diese Szenen ja auch nicht in ihre Einzelteile aufteilen. Aber da es mir wirklich mehrere Leute geschrieben haben, möchte ich es an dieser Stelle noch einmal erwähnt haben. Sollen wir rein? Sollen wir rein in die Folge?
Ja, langsam, haben wir jetzt eigentlich 20 Minuten schon wieder Quatsch geredet? Ich hatte gedacht, es wird heute richtig, richtig hart hier in die Sendung reinzukommen, aufgrund der erwähnten Vorkommnisse. Aber wenn wir jetzt schon 20 Minuten Blödsinn geredet haben, dann müssen wir wirklich langsam mal zu Potte kommen, dass wir hier einigermaßen im Rahmen bleiben, um die Themen, die doch einige sind, abzuarbeiten.
Sollen wir mit der Indonesien-Sache anfangen? Weil die ist ja wirklich kacke. Und ich würde sagen, wir steigern uns dann langsam in die etwas besseren Themen, weil das ist ja ein Unding, was da wieder los war, ne?
Ja, fangen wir damit an, dann haben wir es hinter uns. Das ist ja echt, ich habe es ja auch in der Einleitung schon gesagt, es ist so ein Thema, wir können da jetzt nicht, also es kann nicht bei einem Fußballspiel, einem Erstligaspiel, wo mit Sicherheit schon der ein oder andere auch unserer Hörerschaft schon mal vor Ort gewesen ist, kann nicht sowas passieren, dass da über 100 Leute mal eben im Stadion sterben und wir reden hier überhaupt nicht drüber.
Ja, das sind immer so die Themen, da hat man dann irgendwie keinen Bock drauf, aber irgendwie muss man ja auch das irgendwie anreißen, ne? Also das ist ja einfach eine krasse Tragödie, die da passiert ist, und niemand soll vom Spiel nicht mehr zurück nach Hause kehren. Aber letztlich ist es in Indonesien so passiert. Jeder, der diese Geschichte jetzt hört, der weiß das auch.
Das ist ja sogar so ein Thema, es klingt jetzt hart, aber es sind ja so viele Leute gestorben, dass es ja sogar sogar normale Leute in Deutschland erreicht hat. Also ich weiß nicht, Ob sowas auch in Tagesschau und sowas lief, keine Ahnung.
Ja, ja,
vermutlich schon, ne?
Ja, ja,
weißt
ja,
du, das ist ja so ein Thema, das hat ja sämtliche Mainstream-Medien auch erreicht. Also da muss man nicht nur Faszination Fankurve abonniert haben, damit man das mitbekommt. Und ja, von daher brauchen wir das jetzt hier nicht als News reinpacken.
Als News. Aber wir können es nicht als News verkaufen, wir können daraus nichts Unterhaltendes produzieren, weil es einfach zu traurig ist. Eigentlich ist es für einen Podcast scheiße, ne? Also, aber wartet noch ein bisschen, wir reden auch gleich über Hertha. Das kann man jetzt schon an der Stelle schon mal sagen. Wir reden gleich ausgiebig über Hertha. Da holen wir alles nach.
Ich wollte sagen, jeder, der weiß, oder jeder, der den Witzwoch kennt, der weiß, dann wird's lustig.
Ja, wir holen das nach gleich, wir holen das nach.
Wenn's um Hertha geht, wird's lustig.
Also, am Wochenende in Indonesien, das Derby in Ostjava wurde gespielt zwischen Arema und Persebaya, hat jeder mitbekommen. Was vielleicht nicht unbedingt jeder weiß, es herrscht schon längere Zeit ein Gästeverbot bei dem Spiel, weil Asien, also wenn du jetzt zum Beispiel die Fankultur in Japan siehst, das ist ja alles mega friedlich, ne? Also da kannst du ja nicht mal nach dem Spiel irgendwie mit so einem Mob schwarz fahren. Die stellen sich ja lieber 2 Stunden in eine Schlange und holen sich ein Ticket. Alles sehr, sehr konform. Indonesien ist da ja schon eher über die Stränge schlagend. Bei dem Derby gibt es ja auch seit Jahren schon ein Gästeverbot. Rivalität wird aber trotzdem gelebt. Ich habe gelesen, auf irgendeinem Konzert haben die sich da die Fresse eingetrümmert. Da gibt es auch immer mal wieder Ausschreitungen. Und die Ausschreitungen generell in Indonesien, die fallen da auch ein bisschen intensiver aus. Das hat verschiedene Gründe. Ich glaube, erstmal ist der Staat, was so die Strafverfolgung angeht, nicht so hinterher, wie man das jetzt aus Deutschland kennt, wo du für die größten Lappalien direkt auch mal mit einer fetten Geldstrafe schon belegt wirst. Also Grüße an Didi. Ich glaube, das gibt's in Indonesien nicht. Und ich glaube nicht, dass jemand in Indonesien denkt, bei Ausschreitung, oh, ich muss aber an mein Theologiestudium denken, weißt du? Ich glaube, die Hemmschwelle ist da ein bisschen geringer, Gewalt einzusetzen und ein bisschen, ich glaube, es haben wenige Leute im Kopf, dass sie sich irgendwie eine berufliche Zukunft dadurch versauen, so wie es in Deutschland jetzt wäre.
Ja, ja.
Dementsprechend passiert dann auch häufiger.
Ultra ist ja nur noch das Hobby der Rich Kids in Deutschland.
Ja, ja, und
ja, ja, klar.
Und Dresden. auf jeden Fall, passiert da auch was, ist da auch was bei den vorherigen Spielen passiert, obwohl es einseitig nur besucht worden ist von den jeweiligen Heimfans. Aber diesmal war das Ganze ein bisschen krasser und zwar gab es dann, ich glaube nach dem Abpfiff ist 3-2 ausgegangen, gab es einen Platzsturm der Heimfans.
Da muss man dazu sagen, das ist, also die Spiele, hast du ja bereits gesagt, wurden seit Jahren ohne Gästefans ausgetragen. Es kam jetzt aber erstmals seit Jahren zu einem Sieg einer dieser Gästemannschaften, ne?
Ja, ja, also der Platz wurde gestürmt und dann auch, ich habe bei Twitter gibt es einen Augenzeugenbericht von dieser ganzen Geschichte und erst hat die Nordseite den Platz gestürmt, dann kam die Polizei auf den Platz, dann sind die Leute aus dem Süden gekommen, haben auch versucht, die Polizei mit anzugreifen, was auch ein bisschen gängiger ist, als es jetzt in Deutschland der Fall wäre. Und daraus hat sich dann ein Chaos entwickelt und die Polizei hat sich dann scheinbar entschlossen, Tränengas in die Menschenmengen zu werfen. Ich weiß nicht genau, wie das geht, also wie das mit dem Tränengas funktioniert. Ich war aber mal, wie soll ich den Satz denn jetzt ordentlich sagen? Ich war mal in...
Ich bin sehr gespannt.
Ich war mal in sowas involviert im Ausland, wo... Tränengasgranaten in den Mob geworfen worden sind. Ich weiß nicht, ob das gleiche ist, das kann ich schlecht beurteilen, ich weiß es nicht. Aber es ist dann so, es fliegt was in einen Mob rein und dann gibt es 3 bis 4 Explosionen quasi an verschiedenen Stellen. Das streut dann und dann steigt Rauch auf. Und ich kann diese Panik völlig nachvollziehen, weil du weißt erstmal nicht, du siehst, es knallt an allen Seiten auf einmal, es sind richtig laute Einschläge. Und du willst einfach nur noch weg, weil du dann merkst, dieses Gas steigt auf und du kriegst keine Luft mehr, deine Augen tränen und du musst dich halt irgendwo irgendwie retten. Und dann war ich halt auch irgendwie in so einem Treppenhaus von so einer Gyrosbude oder so und dachte mir nur, scheiße, was ist denn hier jetzt los? Und ich glaube einfach, wenn man in so einem riesigen, das Stadion wird ja auch überfüllt gewesen sein, wenn du nicht auf einer offenen Straße bist mit zig Fluchtmöglichkeiten und wenn du einfach in so einem Pulk bist, dann kann ich mir genau vorstellen, wie so eine Panik ausbricht. Vor allem, das sind dann nicht 1, 2 von diesen Dingern, die fliegen, sondern zig wurden ja da reingeworfen. Ja, dementsprechend hast du ja sofort das Ergebnis, dass sich die Leute über den Haufen rennen oder einfach, was ultra krasses, ersticken. das, was ist das für ein scheiß Tod, ey?
Es ist ja wirklich, ich wollte gerade sagen, hattest du es gerade schon gesagt, es sind ja, die meisten Menschen sind ja durch Sauerstoffmangel gestorben. Ja, ne? Ja. Also nicht, die sind nicht totgetreten worden, was natürlich auch eine Folge wäre, weil die Leute Panik haben, dass sie nicht mehr atmen können, sondern die sind wirklich daran gestorben, dass sie keine Luft mehr bekommen haben, dass sie quasi da lagen und nur noch dieses Tränengas, ist Tränengas das richtige Wort?
Tränengas ist das richtige Wort. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das auch in meinem Fall da auch Tränengas war, was eingesetzt worden ist. Oder das, was ich erlebt habe. Aber es war halt auch so bei mir, dass selbst nach dem Spiel, 2 Stunden später, lag halt auch immer noch dieser Geruch von dem Tränengas in der Luft. Und du musstest halt immer noch husten. Und wenn das in so einer prallen Masse da reingeballert wird, ja, geisteskrank. Also
es ist wirklich, ich wollte sagen, es ist scheinbar, oder was heißt scheinbar, es ist ganz offenbar Leuten, die es verwenden, überhaupt nicht bewusst, was das für eine Waffe ist, ne, die man da nutzt und dass solche Waffen eigentlich für Menschenmengen vollkommen ungeeignet sind. Also so Pfefferspray, Tränengas ist natürlich eine effektive Waffe, wenn du jemanden wie sagt man denn 1 gegen 1, ohne Fußballsprech zu haben? Im direkten Duell.
Nahkampf.
Im Nahkampf, ja, wenn die Polizei einen Nahkampf ausüben muss, dann ist das natürlich eine sinnvolle Waffe.
Eigentlich weiß man ja, was zumindest passieren könnte. Es ist immer einfach zu sagen, das hätte doch klar sein müssen, aber naja, es ist ja nicht ohne Grund von der FIFA verboten, dass man dieses Tränengas nutzt. Es gibt ja wirklich ein Verbot, du darfst das nicht im Stadion nutzen. Und Indonesien ist jetzt auch dieses Jahr Austräger von der U20-WM oder so. Und hat sich auch für die Asienmeisterschaft beworben. Ja, das werden sie sich jetzt auch an der Backe putzen können, sowas. Der Ligabetrieb ist, glaube ich, auch erstmal unterbrochen worden. Der Ligaverband hat auch sofort gesagt, ja, wir untersuchen den Fall. Da es aber wirklich so dramatisch ist, macht das jetzt auch ein unabhängiges Untersuchungskommando oder Untersuchungsausschuss, wie man das nennt. Weil sonst wäre ja klar, wie so ein Ding dann ausgeht, ne?
Ja.
Also vielleicht, wir meckern ja auch immer oft über so deutsche Kacke, aber hier und da ist vielleicht auch so ein Fluchttor gar nicht mal so schlecht. Krasse Nummer, eine der größten Tragödien der Fußballgeschichte. Ist einfach traurig, dass sich sowas 2022 nochmal ereignen muss. Und ich glaube, viele Tragödien, da ist mal eine Tribüne eingestürzt oder sonst irgendwas. Das ist ja wirklich,
Menschen gemacht.
Ja, ist irgendwo Menschen gemacht. Ne?
Ja, voll, völlig, absolut
und, Menschen gemacht. Nicht geil. Zumal Indonesien war ja auch oder ist ja auch einfach ein krasses Fankulturland. Ich hoffe, dass es da jetzt nicht die Falschen trifft, die da beschnitten werden quasi, ne?
Die Falschen beschneiden ist immer eine blöde Angelegenheit. Ey.
Was müssen wir noch beschneiden, außer unseren Folgenplan?
Dass wir hier immer leicht reden haben und viele Situationen einordnen oder dumme Kommentare dazu abgeben. Ich glaube, wir haben nicht immer falsch gelegen mit einigen, aber wir haben natürlich bei manchen Sachen auch einfach wirklich leicht reden. Also das ist ja einfach so. In dem Fall jetzt mit Sicherheit auch. Also wahrscheinlich, wenn da jetzt überhaupt keine Sicherheitsmaßnahmen ergriffen worden wären, dann hätte es wahrscheinlich tote Spieler gegeben oder mutmaßlich hätte auch passieren können. Und das hätten wir auch nicht gutheißen wollen. Aber ich glaube, in jedem Fall ist das Ergebnis von 125 Toten nicht die beste Lösung gewesen. Also so viel kann man auf jeden Fall festhalten. Wobei man da der Vollständigkeit halber auch erwähnen muss, dass, glaube ich, auch 1 oder 2 Polizisten unter den Opfern waren.
Ja, ist
und, richtig. Ja. Ne, dementsprechend werden die wahrscheinlich mit ihrer Lösungsstrategie auch nicht ganz zufrieden sein.
Und Tim, obwohl wir nur 2 Jungs aus dem Keller sind, bei Hertha lagen wir ja nicht ganz so falsch in den letzten 2,5 Jahren oder so, ne?
Hammer, oder? Ey, das ist ein Gedanke, den habe ich so oft, immer, wenn ich hier in irgendeiner Überschrift schon wieder Windhorst oder Hertha oder irgendwelche Abstimmungen, selbst wenn da noch Bobic oder sowas in der Überschrift steht, denke ich mir schon, Leute, wird keine gute Info sein. Egal, ich habe noch nicht draufgeklickt, wird keine gute Info sein. Und da frage ich mich dann auch, wie kann es sein, dass wir schon vor, ja, weiß ich nicht, 2 Jahren, 2,5 Jahren, die ersten Berichte über den Einstieg von Lars Windhorst so gut eingeordnet haben, dass wenn man, also ich sag mal so, wenn damals die Forschungsetage Dwitzwoch gehört hätte, dann ging es Hertha heute besser.
Zumal wir sind ja auch keine seriösen Menschen. So, bei mir steht, in meinem Keller steht hier seit seit 7 Tagen noch ein leerer Schokopudding von Monte, weißt du? Also das ist ja, wir haben ja auch keine Referenz oder einen schicken Anzug an oder sonst was, aber wenn man sich das Hertha, diese ganzen Hertha-Geschichten da durchliest, es kann ja nur diesen Entschluss geben oder man kann ja nur darauf kommen, dass der Windhorst da einfach nur Scheiße baut.
Ey, da sitzen Leute bei Hertha in der Führungsetage, die solche Entscheidungen treffen, die sich denken, yo, das ist eine gute Idee und das ist eine gute Idee und wir beide sitzen hier, haben nur das, was nach außen dringt an Infos, also noch nicht mal diese ganzen Internas und alleine anhand dieser Tatsachen wissen wir schon, nee, Jungs, keine gute Idee, weißt du? Also, das kann doch nicht sein, dass Leute, die dafür Millionen bekommen, bezahlt werden, das Ganze schlechter einschätzen als wir zwei Kids aus dem Keller. Also, das ist doch, ja.
Kids aus dem Keller, schöner Folgentitel.
Witz-Kids aus dem Keller.
Witz-Kids aus dem Keller. Was haben wir Neues? Und zwar ist rausgekommen, beziehungsweise, ja gut, laut Lars Windhorst ist es Unsinn. Das ist nämlich auch eine Story, die erfindet man sich, Tim. Das ist so detailreich, das muss erfunden sein. Und zwar ist es rausgekommen, dass eine israelische Detektei, sagt man, glaube ich, oder?
Ja, genau.
Also sowas wie Lenzen und Partner, ne?
Detektei ist ja auch komisch.
Das israelische Lenzen und Partner. Die wurden beauftragt, eine Kampagne gegen den Herrn Gegenbauer zu fahren, damals noch Präsident von Hertha BSC.
Und, gegen Gegenbauer.
Also gegen doppelte, Gegenbauer.
Doppelte Verneinung quasi.
Absolut doppelte Verneinung.
Quasi, also quasi für Bauer.
Für Bauer. Komm. Auf jeden Fall. so ein Kappes, ey.
Grausam.
Ja, das ist absolut grausam, ey. Auf jeden Fall sollte da eine Kampagne gestartet werden, wurde auch, und es fanden verschiedene Geschichten statt gegen Gegenbauer. Und das kostete, es steht ein 6-stelliger Betrag im Raum, den die Firma, wie heißen die, Tenox oder so, vom Lars Windhorst nicht bezahlt hat. So ist das Ganze rausgekommen. Und da gibt's eine Sache, die ist uns da ganz besonders ins Auge gestoßen. Und ich glaube, ich bin mir fast sicher, die meisten Leute lesen irgendwas Hertha und Windhorst, yo, ist irgendeine Scheiße. Die haben sich da gar nicht in das Thema groß eingelesen. Wir haben da ein paar mehr Berichte zu lesen und haben da ein paar Sachen, die auffällig sind. Ne?
Du hast gerade gesagt, eine Sache ist uns aufgefallen. Ich finde, uns sind mehrere Sachen aufgefallen. Also zum Ersten ist mir schon mal aufgefallen, dass ich es kurios finde, dass man eine Detektei beauftragt, so eine Kampagne zu fahren. Weil eine Detektei ist in meinem kindlichen Denken über Detekteien so ein bisschen, die finden was heraus.
Ja, die, so
die,
irgendwie.
Die forschen irgendwie und halten sich verdeckt. Aber in dem Fall sollte ja eine Kampagne, eine virale Kampagne gefahren werden, um punktuell negative Presse oder negative Meinung, allgemein ein negatives Stimmungsbild gegen Werner Gegenbauer zu erzeugen. Werner ist so richtig, ne? Da heißt doch Werner, der Mann.
Werner, ja sicher.
So, und dann denke ich mir doch, dass sowas ja irgendwie auch viel eher in das Portfolio von internetaffinen oder von technikaffinen Institutionen ist, als von einer Detektei. Gut, das mag mein falsches kindliches Bild von sowas sein. Mag ja sein, dass das dann auch völlig falsch ist durch dieses Bild, was man davon hat. Aber wenn man jetzt das Ergebnis anguckt, dann war das scheinbar doch nicht so falsch, weil die haben sich ja dermaßen schlecht angestellt mit ihrer für hunderte tausend Euros verkaufte Kampagne, um sowas zu fahren.
Ey, Wahnsinn.
Und dann kommt das dabei raus, was ja, also ohne Scheiß.
Für mich das Witzigste oder das Kurioseste an dieser ganzen Geschichte ist, es gibt einen wöchentlichen Podcast, also unsere Podcast-Kollegen, Tim, von Hertha Base. Die haben unter anderem über Gegenbauer gesprochen und ich glaube, die haben einfach Kritik geübt, die man wahrscheinlich auch grundsätzlich üben kann an dem Mann oder an dem Führungsstil, wie auch immer. Ich habe es nicht gehört. Und einer der Podcaster, der hat auch ein Twitter-Profil, der hat sich dann mal angeschaut, was denn da für Leute überhaupt pro Gegenbauer kommentieren, weil in den Kommentarzeilen war sehr viel los, auch pro Gegenbauer. Und der hat sich dann die Leute mal angeschaut und der hat Erstaunliches festgestellt, ne?
Es ist absolut hervorragend. Und dabei geht es gar nicht darum, was an Inhalten da kommuniziert wird, sondern was für Profile diese Kritik oder diese Kommentare eigentlich abgeben. Das ist nämlich das Hervorragende. Hast du den Autor gerade parat?
Das ist Steven Radetzky und es lohnt sich wirklich da mal reinzuschauen, weil er bringt das sehr, sehr lustig rüber. Es lohnt sich wirklich da mal auf die Twitter-Seite zu schauen, das ist großartig.
Ansonsten auch schön zusammengefasst auf der Elf-Freunde-Seite, ja, genau. Als Artikel Geheimoperation Gegenbauer. Also um es jetzt mal klar auszudrücken, es wurde quasi punktuell an vielerlei Stellen Tweets abgegeben, Facebook-Kommentare und dergleichen. Überall, wo quasi das Thema Gegenbauer aufkam, haben, ja, wie sagt man, Internet-Trolls? Sagt man, sind das Trolls dann?
Das ist zum ersten Mal für mich, also klar, ich sehe das immer, aber dass man so wirklich merkt, dass da wirklich ein System hintersteckt, wo mehrere zusammenspielen, so richtig, weißt du? Ich denke immer, ja, ein Idiot ist da wieder am Start.
Ja, und das ist der Punkt, wo ich sage, wie kann so etwas so viele Tausende von Euros kosten, was simpel gesagt, ich alleine besser hingekriegt hätte.
Ja, natürlich, also Tim, ne, wir hätten das richtig gut hinbekommen, da bin ich mir sehr, sehr sicher, ey.
Da gibt es hier Profile auf Twitter, allein so die Name, oder der Name Charlotte Dupois, die kommentiert. Charlotte Dupois, I love to travel and by profession I'm a designer. Das ist Charlotte Dupois. Also es gibt ganz viele von diesen Fake-Profilen, die offenbar im Rahmen dieser Kampagne von den Israelis ja angelegt worden sind oder erzeugt worden sind.
Alle im August 21 oder so, ne?
Genau, alle
im selben Monat. Ja, ja.
Von den Namen her haben sie sich da scheinbar an einem ganz normalen Namensportfolio bedient. Also da sind alle möglichen Namen. Ist auch schon komisch, weil Hertha BSC ist jetzt noch nicht so der Big City und Global Player, dass da jetzt die komplett internationale Breitseite auf der Seite wahrscheinlich sich bewegen würde. Und dann macht allein, dass es weibliche Accounts sind, ist, glaube ich, wenn man so die Zielgruppe von Hertha anguckt oder sagen wir einfach das normale Bewegungsprofil auf Herthas Seiten, wahrscheinlich doch eher die Minderheit, dass Frauen da kommentieren. Dann auch noch Frauen mit dem Namen Charlotte Dupois, die auf Englisch ansonsten nur über Travel und Design tweetet.
Alle Frauen sind doch immer hübsch und keine Frau hatte irgendwas, was irgendwie authentisch ist. Zum Beispiel in so ein Facebook-Profil, da ist ja immer so eine Schleife, hier, ich bin gegen, hier, heute ist Welt-AIDS-Tag oder so, weißt du, irgendwie so eine Kacke haben, oder hier, Union ist scheiße, irgendwie sowas, nix, gar nichts, die sind immer alle hübsch, die sehen richtig gut aus, hier haben wir einmal Ursula Frey, schreibt in einem Post, der Post davor, awesome place to learn Ashtanga-Yoga and make friends. Und der nächste Post ist, Werner Gegenbauer scheint immer noch nicht im modernen Fußball angekommen zu sein. Er macht den Eindruck, ja, was ist das denn, Mann?
Das ist unfassbar schlecht. Ey, also, es gibt ganz offenbar ein riesiges Portfolio an Accounts, die angelegt worden sind, alle zum Start dieser Kampagne im August 2021 und die jetzt plötzlich zum Datum X auf einmal auf Kritik oder Kritik zum Thema Gegenbauer geäußert haben.
Das und war immer im selben Zeitrahmen, sodass irgendwann 13.10 Uhr oder so, sodass man schon merkt, das ist computergesteuert in irgendeiner Form, ne?
Ja, es ist ja, also ganz komisch, wie schlecht man das gemacht wurde. Ganz ehrlich, es ist ja wirklich einfach, wenn du da jetzt dir einen Haufen von Profilen kaufst, um irgendwelche Meinung zu streuen, dann ist es doch auch kein großer Schritt mehr, diese Profile zumindest so einzustellen, dass es nicht auf den allerersten Blick auffällt, dass die eigentlich keinen Bezug zu Hertha haben. Also du musst ja nur dieses Namensportfolio mal eben weg von irgendwelchen französisch-kanadischen Namen und Frauen zu einfach einem deutschen Namensportfolio, bestfall großteils Männer, so ist es ja nun mal im Fußball, dass wahrscheinlich gerade dann auch noch bei Twitter eher Männer da irgendwelche dummen Kommentare abgeben.
Ich würde so einen Namen wählen, der mit einem gewissen Alter schon assoziiert wird, weil die Beiträge sind ja meistens gut fundiert. Mein Account würde ich Dirk nennen. Dirk ist so 50 und der regt sich dann auch mal auf und der regt sich tierisch über Gegenbauer auf, dann hat er noch irgend so einen ganz leichten Nachnamen, Dirk Ulrich oder so. Dirk Ulrich wäre mein Mann, der gegen Gegenbauer pöbelt, immer und überall. Und auch der schreibt schön, der setzt auch ein Komma, der macht das, der hat eine Meinung dazu, die ist in Ordnung. Dann machst du einen Photoshop, machst du Dirk Ulrich, nimmst du irgendein Bild raus mit einem Typ mit einer Halbglatze und dann stellst du das Olympiastadion im Hintergrund und fertig. Dann hast du ein Profil, das glaubt dir direkt jeder.
Ja.
Dirk Ulrich.
Also die Sache ist, es ist ja jetzt auch nicht so, als ob du da aber Millionen von Profilen brauchst. Du hast ja da deine 20, 30 Profile und ganz ehrlich, also was da dann fabriziert wurde, das sieht ein Blinder, dass das Fake News sind. Das ist ja, sonst wäre das vermutlich gar nicht aufgefallen jetzt, aber Also, sorry, da Charlotte Depois retweetet auf einmal Freddy Bobic. Was ist das denn? Also, Charlotte Depois retweetet nicht Freddy Bobic. Das passiert nicht in dieser Welt. Und vor allem nicht, wenn er über den Laurentius Sport Award irgendwas erzählt und sie dazu kommentiert, Vogue Collections, everything you have to know about Fashion Week. Was? Was sind das denn für, also wie schlecht ist das denn? Das können die doch nicht ernst meinen. Also, und so eine Kampagne kostet dann Hunderttausende von Euros. Es ist absolut unfassbar. Also diese Aufarbeitung, also wer das in seiner ganzen Schönheit nochmal lesen will, schaut entweder auf den Twitter-Kanal von Steven Redetzky oder direkt bei Elf Freunde, Geheimoperation Gegenbauer, wunderbar aufgearbeitet.
Ja, Elf Freunde hat das ja in Gänze nochmal, und das ist einfach so detailreich und es passt alles schön zusammen, und dann sagt einfach Lars Windhorst, nee, das ist Unsinn. Das finde ich so großartig. Nee, ist Unsinn.
Gegenüber dem Tagesspiegel hinterließ Hertha BSC verlauten, Tenor hat uns übermittelt, dass diese Geschichte völliger Unsinn ist. Auch Lars Windhorst bezeichnet den Bericht als Nonsens.
Ja, also absoluter Nonsens. Nonsens.
Oh. Und abschließender Kommentar. Uri Gurari, Geschäftsführer von Shibuni Strategy, erklärte gegenüber der Zeitung ebenfalls, nichts von der Sache zu wissen. Da müssen sie einen Fehler gemacht haben. Ja, keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht, wer da genau Bescheid war. Wir versuchen mal Charlotte Depois zu erreichen. Ich weiß nicht, Depois ist jetzt auch so eine Formulierung von mir. Ich hätte ja, schlechter hätte ich keinen französischen Drittligisten aussprechen können. Wahrscheinlich heißt sie einfach Dupis und ist Deutsche.
Ja, die heißt Dupis und ist Deutsche.
Charlotte Dupis. Ja, witzige Geschichte, und irgendwer sagt da die Unwahrheit. Das, so viel haben wir rausgefunden.
Ja, irgendwer sagt auf jeden Fall die Unwahrheit, das stimmt. Wahnsinn. Ja, Hertha. Klasse. Weiter so. Nein, wirklich, ist immer schön. Ist immer schön. Man liefert immer hier wunderschönen Inhalt.
Aber es tut uns ja leid, weil wir haben hier so oft Hertha und ziehen den Verein so ein bisschen durch den Kakao. Aber wir können da ja gar nichts für. Eigentlich mögen wir Hertha ja. Und von daher, wenn die Hertha-Führungsetage jetzt mal zuhört, falls ihr in Zukunft solche Ideen habt, fragt uns mal eben kurz. Also wir haben meistens ein ganz, ganz gutes Gespür für eure Ideen. Wir können das einordnen. Wir versuchen es zumindest.
Und wir nehmen auch gern die 100.000 Euro dafür. Nochmal hier einmal
Die nächste Kampagne, wenn ihr was braucht. Wir machen auch Kampagnen. Und die sind besser.
100.000 Euro, wir machen auch Kampagne, die 100.000 Euro Kampagne.
Wenn wir den 100.000 Euro Kampagnen-Deal kriegen, dann läuft Witzwoch auch demnächst ab Mittwoch schon auf Spotify.
Ja, so das könnte aber wissen. Vor allem hätten wir mit 100.000 Euro auch 90.000 Euro mehr als die Dynamo-Fans, ne? Die am Samstag in Bayreuth waren, ne?
Was war da denn los?
Dynamo hat doch immer so einmal im Jahr so einen riesigen Aussetzer, ne? Oder?
Aussetzer, ich weiß gar nicht, ob das, weißt du, es erinnert mich immer so ein bisschen an Lech Posen, wenn die Europapokal spielen, dann haben die von den drei Gruppenspielen ja meistens ein Spiel, wo die alle hinfahren, ne? Ist das nicht?
Ich denke mal, dass das Austria Wien wird dieses Jahr, ne?
Aber das ist ja irgendwie auch eine interessante Herangehensweise, dass die nicht sagen, jeder guckt, wie er zu jedem Spiel hinkommt, dann haben wir dreimal einen ganz guten Haufen, sondern irgendwie nach dem Motto, ey, wir haben drei Spiele, lass mal zu einem alle hinfahren. Das ist ja irgendwie eine komische Herangehensweise. Aber so
wobei, ich glaube, das ist oft auch so in der Balkanregion oder in Osteuropa, ist das jetzt, glaube ich, nicht unüblich, dass man sagt, ey, komm, zu dem Spieler fahren wir nicht alle. Ne?
Ja, bei Dynamo ist man dann oftmals, keine Ahnung, ob das auch eine Absprache gibt oder ob es einfach passiert, aber so ein Randale-Spiel im Jahr muss drin sein. Und ganz ehrlich, Bayreuth ist ja auch irgendwie geil, oder?
Das liegt nah, ne?
Ich war noch nie in Bayreuth im Gästeblock, aber ich stelle mir das halt auch schon so vor. Also ich glaube, dass wir in der Regionalliga West beim SV Lippstadt schon öfters bessere Gästeblöcke gesehen haben.
Ich glaube auch, dass der Gästeblock in Bayreuth auch noch die Möglichkeiten hergibt, auch noch Dinge zu zerstören. Weil oft ist ja einfach.
Also die These ist nach diesem Wochenende valiert, würde ich sagen. Also das ist jetzt mit Sicherheit nicht mehr allzu.
Ich glaube, wenn ich lese einen Wurststand in Bayreuth, ich glaube wirklich, dass das doch ein richtiger Wurststand ist. Und normalerweise so ein Wurststand, das ist ja einfach ein Gemäuer und da steht dann ein Mann oder eine Frau und die sagst du eine Wurst und die kommt dann da, weißt du?
Ja, aber ich denk doch mal, also wenn du so eine Drittliga-Arena in Halle oder so hast, da ja, ist irgendwo eine heiße Fettplatte und da liegen die Würstchen drauf.
Genau.
Und da hast du nur noch ein Loch in der Wand. Aber ja klar, in Bayreuth wird wahrscheinlich noch der Holzkohlegrill hinter
so einem Holz, hinter so einem
Bierzeltgarnitur.
Ja, so eine Bierzeltgarnitur. Und das ist so ein riesig rundes Ding. Und du hast da viele Möglichkeiten, das einfach so in seine Einzelteile zu zerlegen.
Ne? Ja, wo am anderen Ecke noch einer Waffeln draufschmeißt.
Ja, genau. Da ist richtig viel los, es ist richtig riesig. Man kann viel auseinandernehmen und in so einer
Art. Die Mütter von der E-Jugend haben noch Waffeln gemacht, ganz recht.
Ja, die haben noch Waffeln gemacht und die haben auch so T-Shirts an und der Name steht hinten drauf, Susi, so der Spitzname oder so, weißt du?
Da kann man viel
rausholen. Ja, und dementsprechend, ich glaube, eine Sachbeschädigung von 20.000 Euro oder so. Die hätten wahrscheinlich auch Probleme, wenn sie jetzt noch in die zweite Liga aufsteigen würden. Ne? Dann bräuchten die ja eh einen Neubau. Vielleicht ist
Bayreuth,
das auch so.
Ja. Das ist. Ja. Nee, wir haben sehr. Ja, irgendwas zwischen witzig, traurig und skurril. Die Angelegenheit Ludwigspark Saarbrücken. Also, Eröffnung war September 2020, also keine. Ja, doch, jetzt schon. 2 Jahre her.
Ja, das war doch so ein Ding, das wird mitten in der Corona-Zeit. Auf einmal von jetzt auf gleich hieß es doch, oh, das Spiel, das findet jetzt im Ludwigspark statt.
Ja, gefühlt hat Saarbrücken auch irgendwie 10 Jahre lang irgendwo anders gespielt, in Völklingen wo.
Ich glaube, die haben tatsächlich 6 oder 7 Jahre in Völklingen gespielt, ne? Hammerhart, ey.
Also gefühlt richtig, richtig lange für einen Umbau. Und was auch irgendwie komisch war, weil das Stadion, der Ludwigspark wurde schon, es wurde am Ende schon alles umgebaut, aber so wie das Stadion jetzt aussieht, hätte man auch jeden Teil sehr nacheinander umbauen können, sodass man hätte durchgehend da spielen können, oder? So sieht das Stadion doch aus.
Hätte ich jetzt auch gesagt, weil das geht ja in anderen Stadien auch, oder?
Vor allem, ja, es ist voll weitläufig und keine Ahnung, warum das so lange man woanders spielen musste, als ob das nicht irgendwie machbar gewesen wäre. Ja, keine Ahnung, ich will es mir gar nicht anmaßen dazu sagen, warum das jetzt so sein musste. Die haben mit Sicherheit auch schon ihre Überlegungen gemacht. Was sie sich aber scheinbar nicht überlegt haben, ist die Tatsache, dass man theoretisch so ein Stadion eventuell auch hätte zweitligatauglich gestalten können. Die Sache ist, das Stadion wurde, glaube ich, auf den Kopf für 15.000 gebaut. Und die Zweitliga-Regularien, die Auflagen dafür beinhalten halt 15.000, die aber allesamt überdacht sein müssen. Problem an der Angelegenheit ist nur, ist es die Gegengerade oder die Haupttribüne?
Ich hätte gesagt, es ist die Gegengerade.
Dieser das ist ja sowieso von der Bauart her etwas Einzigartiges, dass ein Unterrang nicht über die gesamte Breite des Oberrangs geht, sondern dass der viel, viel kleiner ist. Nämlich nur, gefühlt Höhe, Mittellinie plus minus 20 Meter nach links und nach rechts. Und dieser Block ist aber halt nicht überdacht, weil der halt vorsteht. Der ist unten vorm Dach, bevor das Dach erst ansetzt, gilt daher als unüberdacht und wird daher nicht in die überdachte Kapazität des Stadions eingerechnet. Ich weiß nicht, wie viele Leute da reinpassen. Auf jeden Fall unterbietet Saarbrücken daher diese oder kann nicht diese 15.000 überdachten Stadionplätze erreichen und wird dementsprechend nach aktuellem Stand keine Zulassung für die zweite Liga bekommen. Ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht, wer das geplant hat, aber das hätte man besser machen können.
Ja, also, egal ob die Regularien sinnvoll sind oder nicht, aber die standen ja auch schon irgendwie vorher, ne?
Das ist ja, glaube ich, nichts Neues,
ne? Oder?
Die Regularien sind ja definitiv Schwachsinn, da brauchen wir uns ja nicht drüber streiten. Aber definitiv stehen die halt irgendwie schon da. Und wenn ich jetzt hier schon sage, ja, weil ich weiß nicht, ob es sinnvoll war, dass die so lange irgendwo in der Walachei spielen mussten. Also, dass sie damit jetzt ein Problem haben, das war auf jeden Fall nicht nötig. Und Saarbrücken ist ja sogar gut gestartet. Also, das ist jetzt auch kein theoretischer Fall. Ich glaube, die sind einen Platz hinterm Relegationsplatz zurzeit in der dritten Liga. Die haben durchaus, ich weiß nicht, ob sie Ambitionen haben, aber Chancen sind auf jeden Fall da, dass sie eventuell sich auch für die zweite Liga qualifizieren könnten in der nächsten Saison. Wäre jetzt natürlich blöd, wenn sie dann wieder ausweichen müssten. Naja, kurioser Fall, wollten wir erwähnt haben, dass alle, die jetzt Saarbrücken die Daumen drücken, damit die in der zweiten Liga spielen, das auch auf dem Schirm haben.
Ich habe noch eine kuriose Geschichte aus der zweiten Liga, weil wir die letzten Wochen ja so ein bisschen eruiert haben, dass Pyrotechnik in Deutschland angekommen ist und dass es so halbwegs toleriert wird. Da liefert Holstein Kiel aktuell so das krasse Gegenbeispiel, denn seitens der Kieler Fanszene gab es irgendwie eine Pyroshow gegen Hamburg. Ich Ich glaube, es war gegen Hamburg. Daraufhin hat der Verein das Ganze sanktioniert, indem man der Fankurve sämtliche Privilegien entzogen hat. Ich denke mal so Infostandgeschichten. Ich habe von Fotoakkreditierung gelesen, irgendwelche Parkplätze, die hatten, wie auch immer. Auf jeden Fall hat sich die aktive Fanszene jetzt dazu entschlossen, es liest sich so aus der Stellungnahme raus, dass die jetzt nicht mehr unbedingt Bock haben, die Spiele zu besuchen, sind dann auch gegen Hansa Rostock zum Spiel Anpfiff rausgegangen und haben das boykottiert. Ich vermute, da wird jetzt noch weiter boykottiert. Das ist wahrscheinlich für den einen oder anderen interessant, der irgendwo Kiel gucken wollte oder wie auch immer und sich dann wundert, warum ist da keiner in der Heimkurve, warum ist da keiner im Gästeblock. Sollte man erstmal im Auge behalten. Und was ich dann halt interessant fand, ich wollte mir natürlich die Pyroshow gegen Hamburg angucken, weil es liegt ja nahe, dass man dann denkt irgendwie, okay, Böller, Leuchtspur,
sind oder? Über die Stränge geschlagen. Ja, man denkt, die sind über die Stränge geschlagen.
Ja, das war einfach...
Die Sache war ja auch, wo wir jetzt drüber geredet haben, dass Pyrotechnik eine wesentlich höhere Akzeptanz hat als noch vor 4, 5, 6 Jahren. Da geht es ja schon erstmal um die Sachen, die dann auch, ich will nicht sagen unfallfrei, aber die so standardmäßig sind. Ne? Also eine Fackel im Block riecht niemand mehr auf. Wenn das Ding jetzt im hohen Bogen in den Gästeblock gepfeffert wird, dann ist das nicht mehr so ganz cool für die allermeisten, glaube ich. Und deshalb war jetzt die erste Vermutung anhand des Berichts, jo, die haben wahrscheinlich sonst was da veranstaltet, aber war nicht der Fall, ne?
Also ich hab's so gelesen, ich habe auch nichts anderes dazu rausgefunden. Ich glaube, da ist wirklich nichts passiert. Alleine, okay, wenn der Verein dann denkt, ja, das muss irgendeine Strafe nach sich ziehen, ist ja schon fragwürdig, aber dann so eine Strafe, denen dann alles Mögliche dazu entziehen, ich weiß nicht, also da ein bisschen Wertschätzung für das, was die da leisten, zumal die Strecken aus Kiel sind ja in der Regel jetzt auch nicht mal eben um die Ecke, die da gefahren werden. Und ein Verein, das wird ja auch in Kiel nicht anders sein, vermarktet ja auch gerne mal Kurvenshows, ne? Das macht ja auch Spaß, das sind schöne Bilder, die da erzeugt werden. Und dann direkt zu solchen Maßnahmen zu greifen, ja, weiß ich nicht, Kiel. Da muss man nochmal gucken.
Eine Art der Wertschätzung, ne? Also es ist ja schon voll. Klar, können das Vereine jetzt nicht immer gutheißen und es ist für einige ja auch ein finanzieller Punkt, der wirklich in so ein Budget mal reinknallt und wenn der dann so selbst verursacht ist, also wir kennen das ja oft von den Vereinen auf dem Balkan, die zum Beispiel international selten bis nie zünden, weil sie wissen, dass die Strafen von der UEFA dermaßen hoch sind, dass das die Vereine ruinieren würde. Und klar, so ein Zweitligist ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so finanzstark, dass sie sich mal eben x-tausende Pyrostrafen leisten können. Aber irgendwo ist es ja schon den Preis, den man dafür bezahlt, dass man halt eine gute, fungierende, intakte Fanszene hat, die ja ein Stück weit auch das Erscheinungsbild des Vereins einfach ja vorantreibt und im Normalfall für alle gut darstellt. Also ein Verein, wo was los ist, ist ja deutlich attraktiver als ein Verein, wo nichts los ist. Und dementsprechend muss man da schon meines Erachtens nach das ein bisschen anders beurteilen, so gerade als Verein und in eine Gesamtrechnung packen, als zu sagen, okay, Pyro hat gekostet, ist es besser, wenn es uns in Zukunft nicht mehr dieser Kostenpunkt anfällt. Weil klar, das hat ja einen Rattenschwanz zur Folge und dementsprechend fallen da Dinge weg, die, würde ich jetzt zumindest mal behaupten, vom Verein nicht so ganz eingeplant waren.
Ja, zumal, ich finde, wenn du das jetzt sowas zum Beispiel beim FC Bayern machst, ne? Da merkst du es ja nicht. Die haben eine volle Heimkurve, da werden genug Leute auswärts fahren. Wenn du jetzt keine Ahnung so von Fankultur hättest, du würdest gar nicht merken, dass da gerade irgendwie eine Strafe stattfindet. Aber bei Kiel, ich weiß jetzt nicht, ob die Auswärtsspiele auch boykottieren, da fährt ja dann einfach keiner. Weißt du? Ja. Da fährt einfach keiner. Und genau, das habe ich auch gelesen, dass der Verein sogar Kontakt aufgenommen hat mit den, ich glaube, die haben als Partner, als Sponsor irgendwas, Autoverleih, Mietwagen, Busunternehmen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde da auch Kontakt zu aufgenommen, dass die doch bitte nicht die Fans fahren sollen. Also ich keine Ahnung, wie man da auf so einen Trichter kommt, aber dann noch aktiv dagegen vorzugehen, dass man zum Auswärtsspiel begleitet wird, da kann ich schon ganz gut nachvollziehen, dass man keinen Bock auf die Scheiße hat, ne? Also ja, ganz, ganz komisch, ey. Also ganz, ganz komische Story da aus Kiel, ey. Wir haben ja hier das Spiel empfohlen, Spielvereinigung Erkenschwick gegen Preußen Münster.
Stimmt, ja.
Und ich
ja, ja.
glaube, die Empfehlung war nicht schlecht, ne? Hat man ja gesehen, sogar Erkenschwick ja mit einer Choreo und so ein Kram. Gab einen großen Skandal rund um das Spiel und zwar gab es kein richtiges Flutlicht und die Bilder von Preußen Münster, die man da gesehen hat, das war großartig. Es war zappenduster, im Stadion, die mussten da vor so THW-Licht spielen und sind dann auch im Elfmeterschießen rausgeflogen. Westfalenpokal auch ganz kurios, ne?
Westfalenpokal dieses Jahr, richtig.
Ja, es sind einfach alle raus.
Es ist alle raus, da kann ich noch eine kleine bittere Geschichte aus meiner Lippstädter-Sicht jetzt zu erzählen. Der SV Lippstadt hatte in der ersten Runde ein Auswärtsspiel bei Rödinghausen zugelost bekommen, was tendenziell erstmal ein echt schwieriges Los ist und gerade bei der diesjährigen Auslosung schien es als, man schätzt ja jedes Jahr, wenn die Auslosung stattfindet, also dazu muss man erklären, im Westfalenpokal werden sämtliche Runden ausgelost. Das heißt, du weißt genau, gegen welchen Sieger du in der nächsten Runde spielst und gegen welchen Sieger du danach spielen wirst. Das heißt, du kannst dir den ganzen Turnierbaum schon bei der Erstrundenauslosung danach so ein bisschen zusammenstellen. Das heißt, du weißt, ob du auf einem starken oder auf einem schwachen Ast bist und wie gut die Chancen sind, durchzukommen. Und in diesem Jahr war es wirklich so, bei Auslosungen hast du gesehen, okay, wir haben jetzt Rödinghausen und danach haben wir wahrscheinlich noch SC Verl, einen Drittligisten und sowas alles. Das wird ein hartes Jahr, wahrscheinlich wird das nichts, damit das sich der SV Lippstadt über den Westfalenpokal irgendwie für den DFB-Pokal oder qualifizieren kann oder sogar den Pokal selbst gewinnt, also den Westfalenpokal. Der SV Lippstadt ist dann nach Rödinghausen gefahren in der ersten Runde mit einer B11 und hat in der 93. Minute da das Spiel verloren, also sehr unglücklich. Und schon an dem Wochenende sind danach so ein paar Favoriten rausgeflogen, wo man gedacht hat, schade, es scheint dieses Jahr doch ein paar Favoriten, gab ein Favoritensterben. Zweite Runde dann nicht anders. Und jetzt in der dritten Runde sind sämtliche verbleibenden Dritt- und Regionalligisten rausgeflogen, sodass wir jetzt im Westfalenpokal ein Viertelfinale haben. Also unter den letzten 8 stehen nur Mannschaften aus Oberliga und Niedriger, was natürlich eine absolute Kuriosität ist. Das wird dafür sorgen, dass wir wahrscheinlich einen neuen Westfalenpokalsieger haben, dass irgendein sehr unterklassiger Verein oder verhältnismäßig sehr unterklassiger Verein im DFB-Pokal spielen wird. Ich glaube, Favorit ist jetzt der FC Gütersloh, was mit Sicherheit für den Pokal eine attraktive Mannschaft wäre. Aber
vor allem,
weil die nicht ausweichen müssen, das stimmt. Ja gut, die müssen sich ja auch erstmal durchsetzen. Da sind natürlich noch ganz andere Mannschaften drin. Also ich glaube, da ist noch ein Duell zwischen zwei Bezirksligisten im Viertelfinale, wenn ich mich jetzt gerade nicht vertue. Also ganz, 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 ganz kurioser Wettbewerb in diesem Jahr. Und schade für den SV Lippstadt, die hätten eigentlich ein recht leichtes Los gehabt im Nachhinein, weil man doch nicht gegen Verl gespielt hätte, sondern ich glaube gegen Delbrücker SC, wenn ich mich nicht vertue. Das klingt nämlich schon machbarer. Aber gut, sei es drum, wie alle anderen Mannschaften ist auch der SV Lippstadt gescheitert. Dementsprechend ein sehr, sehr unscheinbarer Westfalenpokal in diesem Jahr.
Ich habe gesehen, wenn wir bei den Landespokalen sind, im Niederrhein-Pokal, da haben wir zum einen, können wir direkt noch einen weiteren Ground-Tipp hier raushauen. Wuppertal spielt in Mülheim, in dem Ruhrstadion, weißt du? In dem, man immer an der Bahnstrecke vorbeifährt, was mal bespielt wird, dann mal wieder nicht. Ich war da auch mal beim...
Wann ist das?
Soll auch am DFB-Pokal, in der DFB-Pokalwoche stattfinden, aber die Polizei hat da noch nicht richtig zugestimmt, habe ich gehört, weil die dann nicht ganz mit einverstanden sind mit dem Termin. Was wollte ich noch sagen? Ach so, ich war tatsächlich auch schon mal beim Niederrhein-Pokal in Mülheim, da hat Rot-Weiß Essen da gespielt und das war ganz witzig, weil da ist so ein richtig krasses Unwetter aufgezogen. Es hat richtig geregnet und das Spiel musste doch unterbrochen, ich glaube sogar, oder abgebrochen werden, weil ein Gewitter- und Unwetterwarnung und so ein Kram. Und der Stadionsprecher hat so vehement, verlassen Sie sofort das Stadion, weil die wollten einfach nicht mehr die Verantwortung haben für diese ganzen Leute, die da waren. Und alle haben sich gedacht, hey, nein, wir sind doch hier überdacht, ich gehe doch jetzt nicht in diesen Regen raus, weißt du? Und dann wurden wir immer wieder dazu aufgefordert, verlassen Sie sofort das Stadion, gehen Sie sofort nach Hause. Also ein Großteil hat einfach gesagt, nee, wir bleiben jetzt hier, weil das ist ja gefährlich. Und man hat so richtig gemerkt, die wollen das jetzt von sich schieben, falls jetzt hier irgendwie was sein sollte, ne? Da muss ich auch nochmal nachgucken, ob das wirklich zu Ende gespielt worden ist, ob ich mir den Ground überhaupt aufschreiben kann, Tim. Ich weiß es nicht mehr.
Ich wollte gerade sagen, die Frage ist auch noch, wann das jetzt unterbrochen wurde, ob du da ein Softkreuz gemacht hast.
Da weiß ich, da muss ich echt nochmal nachgucken, das weiß ich. Ich weiß nur noch, dass wir vehement aufgefordert sind, das Stadion zu verlassen. Ob das dann nachher noch zu Ende gespielt worden ist oder so?
Ich wollte auch gerade schon sagen, du kannst doch jetzt nicht die Spieltipps raushauen, wenn ich selbst noch potenziell hinfahren wollen würde. Das war ja so eine Sache. Wir wussten ja beide letzte Woche, wir fahren nicht zu Erkenschwick gegen Preußen-Münster. Dann können wir ja drüber reden. Dann lass da ruhig den Hopper-Auflauf stattfinden. Ich glaube, das war auch so, ne? Der eine oder andere war da, hat mir erzählt, da waren mehrere hundert Hopper.
Ja, gefühlt. Du hast ja gar keinen Stress als Hopper, wenn das Licht nicht geht. Die Leute sehen dich ja gar nicht. Die sehen ja gar nicht, dass.
Als ich die Empfehlung hier rausgehauen habe, Erkenschwick gegen Preußen-Münster ist ein Pokal, ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, obwohl ich mit dem SV Lippstadt früher in der Oberliga echt oftmals da gewesen bin. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass die kein Flutlicht haben, dass die da jetzt improvisieren müssen und irgendwie am Nachmittag vom Spiel erst diese Dinger da irgendwie aufgestellt haben, dann einmal angeschmissen haben
und geguckt haben, boah,
soll wohl gehen. Und dann wurde es dunkel, ey.
Aber es ging aber auch noch bis ins Elfmeterschießen, weil wirklich stockdunkel, ne?
Also ich fand es auch krass, dass Preußen da jetzt kein Eintor eingelegt hat. Also ich, ja gut, das ist dann so ein bisschen schlechter Verlierer, aber ey, das war wirklich, es war echt
Ja, voll. Und ich habe hier gesehen, Niederrhein-Pokal ist auch Stadtderby in Essen. Schwarz-Weiß-Essen gegen Rot-Weiß-Essen. Ich weiß nicht, ob die am Uhlenkrug spielen. Ich weiß aber auch nicht, ich habe den Uhlenkrug 2006 gemacht, absolut geiles Stadion. Ich glaube, jetzt nicht mehr, ohne zu wissen, ob was da stattfand, aber das kann nicht mehr so sein wie damals.
Ja gut, wobei im Ruhrgebiet gibt es schon einige Orte, wo die Zeit
ja, spielen bleibt. Ja, ja, ne? Das stimmt schon. Irgendwer hat doch erzählt, irgendwann war mal Hoppen in Bocholt, weil er noch dachte, dass es so aussieht wie auf Europlan.
Ich fürchte, der das erzählt hat, ist Teilnehmer dieses Podcasts. Ich war mir dessen nicht ganz bewusst, dass das schon komplett, also dass ich wusste, dass sie das abreißen wollen und ich weiß nicht, wann das war, es müsste jetzt 4-5 Jahre her sein oder so und ich hatte aber auch, ich glaube, ich war nicht ganz blöd, also ich wusste schon, dass sie schon was abgerissen haben, ich wusste aber nicht, dass die diese ganze Dachkonstruktion schon weggeballert haben und ich habe das dementsprechend nicht mehr erkannt, weißt du, die haben ja eh da auch irgendwie 2-3 Sportplätze aneinander und als ich den dann gesehen habe, habe ich mir gedacht, nee, das kann das hier eigentlich nicht sein, der Ground, weil der sah anders aus, also ich habe das Stadion einfach nicht erkannt anhand der Bilder, die ich zur Verfügung hatte und war dementsprechend dann etwas schockiert, dass das dann doch das war, wo ich hin wollte. Ja, schade. Aber gut, das war. Kreuz zählt da ja trotzdem.
Das Kreuz zählt trotzdem. Wer sich auf Europlan die Bilder vom Gästeblock vom SV Lippstadt anguckt, der wird Ähnliches fühlen, wenn er jetzt an den Bruchbaum kommt. Weil der Gästeblock ist ja immer noch nicht fertig, Tim, ne? Also wird ja mal Zeit, dass du da mal mit anpackst. Pack doch mal mit an. Steig doch mal in den Bagger rein.
Also. Der ist nicht nur nicht fertig, der ist einfach
überhaupt nicht da. Es ist wie in Polen.
Also. Ich habe keine Ahnung von so Bauen und was da an Material rangeschafft werden muss und alles, aber ich, irgendwo, also ich glaube, gerade sind sie noch am Fundament.
Fundament ist immer gut.
Ja, die Sache ist, es muss ja, glaube ich, wirklich ein bisschen tiefer gebuddelt werden, weil da ja jetzt meterhohe Rückwände hinkommen, die ja, Thema Lärmschutz als Schallwände fungieren sollen, also um das mal kurz ein bisschen, ich weiß gar nicht, haben wir darüber hier schon mal geredet?
Ich glaube, also ja, wir haben drüber geredet.
Ja, ist ja egal, ich erzähl's einfach nochmal. Der SV Lippstadt bekommt quasi einen neuen Gästeblock, der gleichzeitig als Lärmschutzwand fungiert und dementsprechend wird die komplette Südseite des Stadions mit einer meterhohen Wand umzäunt und da kommt dann auch ein kleines Dach drüber, soweit ich weiß, und der Gästeblock wird also ein bisschen, ich hoffe, gemütlicher. Es wird mit Sicherheit nicht schön sein. Ich fürchte, es wird so ein bisschen aussehen wie Paderborn, aber gut. Es wird dann in dem Fall, also diese Rückseite mit meterhoher Wellblechwand, irgendwie so, das ist meine schlimmste Befürchtung. Ich weiß noch nicht so ganz, wie das dann wirklich konkret dann, wenn es fertig ist, aussehen soll. Aber in dem jeden Fall werden hohe Wände gebaut und dementsprechend müssen auch irgendwelche Fundamente, ich weiß es nicht. Es ist nichts fertig, es ist alles platt. Gegen Münster konnte schon nicht in Lippstadt gespielt werden, deshalb war vor 3 Wochen das Ausweichspiel in Wiedenbrück. Ich fürchte ganz stark, falls das irgendwer auf dem Plan hat, dass das Spiel in ein paar Wochen gegen Alemannia Aachen auch nicht in Lippstadt stattfinden kann. So viel sei schon mal hier erwähnt. Gegen Aalen konnte gespielt werden, weil es ja noch einen kleinen Sitzplatz-Gästebereich gibt und da die Gäste von Rot-Weiß mit ungefähr 100 Gästefans da waren, dafür hat es dann noch gereicht, dass die in diesen kleinen Eckblock da rein.
Ein herrlicher Freitagabend, Tim. Ich habe mich auch gefreut, dass du die Ansetzung so verschoben hast, Tim. Natürlich immer nervig, diese 18-Uhr-Spiele, aber was willst du machen? Auch mit dem Lärmschutz. Ich weiß nicht, ob die Lärmschutzwand so viel bringt, wenn der Hopper nach dem Spiel da hupend durchs Viertel fährt. Das war ein wunderschöner Abend in Lippstadt, weil es ist was passiert, Also ich berichte jetzt nicht groß über das Spiel und so ein Kram. Allen hat 1-0 geführt, Lippstadt hat das Spiel gedreht, dementsprechend ganz, ganz schöne Fußballatmosphäre. Aber es ist etwas passiert im Stadion, das sieht man nicht so häufig. Es gab Pyrotechnik, aber es gab ja mal diese Kampagne, es gibt ja auch diese Kampagne hier, wie heißt das? Pyrotechnik respektieren, Emotionen.
Auch respektieren.
Auch respektieren.
Und irgendwas akzeptieren, oder?
Irgendwas muss man akzeptieren. Und bla bla bla, wo ich mir immer denke, diese Kampagne, ja klar, die war auf jeden Fall wichtig, um da erstmal so einen Grundsatz zu finden, um da erstmal so eine Akzeptanz für Pyrotechnik zu schaffen. Aber grundsätzlich ist es ja blödsinnig zu sagen, wir wollen das hier erlauben oder es wird eh nicht erlaubt werden, es sei denn, es gibt diese kalte Pyrotechnik oder so ein extra Bereich, war ja auch immer zur Debatte, wo man dann in irgendeiner Minute fackeln kann, was vorher abgesprochen wird und bla bla bla. Das hat ja auch einfach mit Emotionen nichts zu tun, genauso wenig wie es mit Emotionen was zu tun hat, wir fackeln jetzt alle zum Anpfiff, weißt du? Wir haben uns jetzt hier vorbereitet,
und,
10 Minuten.
Ja, und da habe ich ja auch schon mal was zu gesagt. Es hat auch nichts mit Emotionen zu tun, wenn der Verein irgendwie absteigt oder sowas und man das komplette Stadion verwüstet und weißt du, und dass kein Mensch mehr atmen kann und nichts mehr sieht, das ist ja auch nichts, was mehr mit Emotionen zu tun hat, sondern das ist ja quasi schon, das ist ja auch was Geplantes. Also alleine, wenn du zum Spiel fährst, zu einem Spiel, wo dein Verein potenziell absteigen kann, und dann nimmst du aber dermaßen was an Tonnen von Rauchpulver mit, dass bloß nachher auch kein Mensch mehr irgendwas sehen kann, dann ist das ja auch schon geplant.
Ja, weil man ja vielleicht in der emotionalen Verfassung ist, das jetzt loszuweisen.
Ja, das,
und das ist ja auch bei einem Intro, wenn jetzt, es ist durchgeplant, jeder weiß, wo er hin muss und dann pfeift der Schiri und die Dinger gehen hoch.
Ja, aber
das ist ja, beim Intro, das heißt ja nicht, das ist ja nicht mal Kritik daran, ne? Es sieht ja geil aus, es sieht schön aus, die Leute lassen sich da was einfallen, sind kreativ, aber es hat ja grundsätzlich nicht, das verkörpert ja keine Emotion.
Nein, es ist geheuchelt.
Es ist einfach ein Plan,
genau, der Bestandteil,
sieht gut aus. Es ist eine Choreografie.
Wenn es Bestandteil einer Choreografie ist, dann ist das ein Choreo-Element. Das hat null, ich sag ja auch nicht, dass Konfetti jetzt Teil meiner Emotion ist oder so, weißt du, das wäre ja blöd, so, ja, ich muss aus Emotionen hier gerade...
Schaut euch meine Emotion an, dann rufst du die ganze Zeit so Pilzkragen hoch.
Ja, aber ganz ehrlich, das ist ja nichts anderes, aber wenn dir das einer erzählen würde, würdest du ja einen Kopf packen, aber Junge, bist du noch gesund oder was? Also das kannst du doch keinem vermitteln und die Fackel ist dann ja auch
nicht... Es wirft keiner mehr Pilzkragen hoch, ne?
Das ist ein bisschen durch, das Thema, ne?
Gibt's die nicht mehr? Oder?
Soll ich dir mal was sagen? Es gibt doch viel geilere Sachen. Du kannst doch diese ganzen bunten Konfetti-Kanonen und Schießrohre dir besorgen, die geiler aussehen. Und wer geht denn heute noch durch die Kneipen und holt sich die ganzen Pilzrosetten da, ey?
Pilzrosetten, was ein geiles Wort, ey.
Ist auch cool, großartig, wenn jemand seine Emotionen durch Pilzrosetten ausdrücken will, ne? Pilzrosetten sind meine Form der Emotionen, meine Ausdrücke.
Ja. Und ich glaube, in Lippstadt war, zumindest wirkte es so, war eine Pyro-Aktion geplant, sobald es dunkel wird. Das war so mein Eindruck.
Was bei 18 Uhr Anschluss schwierig ist, ne? Da muss man schon.
Ja, aber am Ende wird es wird so ein bisschen dämmerig, ne?
Jetzt geht's langsam, aber. Mitte August klappt das nicht.
Ich glaube, es war eine unemotionale Pyroshow geplant. Ich glaube, die Leute waren gerade fertig mit den Vorbereitungen und der Stürmer von Lippstadt rennt alleine auf das Tor zu und schafft es da, den Keeper von Rot-Weiß-Ahlen zu überlisten. Und er feiert das Tor, genialer Torjubel, und genau in dem Moment gehen diese ganzen Fackeln an. Das waren wirklich Emotionen, die das verkörpert hat, weißt du? Und das sieht man ja eher selten, dass eine Fackel auch Emotionen verkörpert.
Ja, die Fackel ist vor allem dann Emotionen, wenn du nicht nach links und rechts guckst, wann dein Kollege die Fackel anreißt, sondern wenn du dir einfach denkst, yo, jetzt! Weißt du, das ist doch der viel bessere Moment, wenn du gar nicht irgendwas absprechen musst oder auf irgendwas warten musst, sondern wenn du auf den Platz guckst, anhand des Spielereignisses quasi, also spielorientierter Pyro-Einsatz. Das ist ja bei den Gesängen immer so gefordert, ne? Dass sich das ein bisschen spielorientierter gibt und nicht so diese Ultra-Lalala-Schiene spielunabhängig immer durchgezogen wird. Und bei Pyro ist es ja genau das Gleiche, weißt du? Wenn so eine Pyro-Aktion quasi sich ans Spiel ankoppelt, dann ist es ja das Beste, was passieren kann.
So ein Spieler, der freut sich dann super über das Tor, der ist dann zum Block gerannt, der wusste ja gar nicht, wie ihm geschieht, als das Ding auf einmal brannte, ne? Das war echt, das war für alle Seiten cool so in dem Moment. Das war echt ein gutes Bild, was das so abgegeben hat. Ist sowas dann nicht die Strafe wert? Gut, ich frage jetzt dich als Vereinsoffiziellen, wahrscheinlich falsch, aber eigentlich doch schon, oder?
Ich wollte gerade, also da bin ich ja immer sehr liberal. Also ich habe ja gesagt, das ist ja eine Kosten-Nutzen-Abwägung und klar ist die Strafe recht hoch, aber es sorgt mit Sicherheit auch dafür, dass der ein oder andere Zuschauer sein Eintrittsgeld auch nächste Woche wieder bezahlen wird. Ne? Von daher muss man mal gucken, ob das wirklich so unsinnvoll ist. Und in dem Fall war es ja auch so, dass so diese ganze Atmosphäre, die da war, dafür gesorgt hat, dass der Verein das Spiel gedreht hat, weil besagter Stürmer hat ja 2 Minuten später noch eine Bude gemacht und mit 3-1 quasi den Deckel draufgepackt.
Ja, es war schon echt gut. Also muss man wirklich sagen, es hat schon echt Spaß gemacht. Das war ein schöner Fußballabend in Lippstadt und ich glaube, diese Pyro-Aktion hat da seinen Teil dazu beigetragen, auf jeden Fall. Tim, wir hatten, glaube ich, große Angst, jetzt nochmal zu produzieren nach dem ganzen Theater, was hier stattgefunden hat im Vorfeld, aber da sind wir ganz gut rausgekommen.
Ach, war doch bombastisch.
Ja, gut. Es war doch klasse, es war eine klasse Folge.
Für eine der längsten Produktionen für eine Einzelfolge, die wir je hatten, würde ich sagen.
Ja, das sollte rekordverdächtig sein hier, ne?
Das war wirklich jetzt, also das waren jetzt wirklich fast 6,5 Stunden Dauerproduktion hier.
Aua, ey.
Aua. Ja, aber ich würde sagen, jetzt können wir langsam die Fackeln auspusten.
Ja, mach die Fackel aus, zahl die Strafe und dann gehen wir ins Bett.
Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass wir heute uns beste Mühe gegeben haben, hier eine einigermaßen runde Folge rauszuproduzieren. Auch wenn
wenn man bedenkt, dass uns vor der Folge fast der Pilzkragen geplatzt wäre, Tim.
Ich wollte gerade ernstere Töne anschlagen und du kommst mit so einem Blödsinn hier, ey. Meine Güte. Ich wollt gerade sagen, dass es manchmal nicht so leicht fällt, Folgen hier einigermaßen unterhaltsam zu gestalten, wenn irgendwo anders 150 oder 120 Leute im Stadion sterben. Aber dementsprechend bitte ich um Nachsicht, wenn der eine oder andere hier so das Gefühl hatte, das war jetzt nicht so ganz passend. Es war halt unsere Art und Weise, jetzt damit umzugehen und ich hoffe, das ist dann auch in Ordnung. Ich weiß, dass es dann auch in Ordnung ist. So, das ist zumindest das, was wir uns selbst dabei denken. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören, habt eine schöne Woche und bis zur nächsten. Bis dahin, ciao, ciao.
Ciao.